Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videopodcast-Folge. Heute bin ich nicht allein. Ich habe einen tollen Gast mit dabei und zwar ist das Jessie aus unserem Team. Und sie ist heute mit dabei aus einem besonderen Anlass, denn heute sprechen wir über deine Finanzcheckliste vor der Geburt. Was gibt's alles zu tun, wenn du ein Kind erwartest oder vielleicht auch mehrere Kinder finanziell gesehen? Um was solltest du dich kümmern? Und wir hatten die Idee, das zu machen, weil zum einen natürlich ihr immer wieder nachfragt und zum anderen unsere liebe Jessie jemanden Neues in ihrer Familie erwartet. Aus diesem Grund ist sie heute auch hier mit dabei und erzählt uns auch so ein bisschen aus der Praxis, wie sie das Ganze angegangen ist oder es aktuell angeht, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, wir starten direkt in diese Podcast-Folge durch.
Danke, aber dass ich dabei sein kann. Und ich hätte gern so eine Checkliste am Anfang gehabt, weil man muss sich doch schon mit sehr viel auseinanderschlagen. Also da gibt es viele Themen, die man berücksichtigen sollte.
Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch froh, dass wir diese Checkliste durchgehen, bevor es bei mir soweit ist. Sehr cool. Vielleicht vorab so, warum ist das überhaupt wichtig, dass insbesondere du, ich weiß ja, bei uns hören viele Frauen zu, gucken viele Frauen zu, warum das als Frau insbesondere wichtig ist, das mal vorher, bevor das Kind da ist, einmal für sich finanziell alles Mögliche zu durchdenken und einmal durchzugehen. Klar ist es Aufgabe von beiden Partnern, idealerweise, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass Frauen tendenziell eher von Altersarmut betroffen sind, weil sie im Erwerbsleben, also im Jetzt und Hier, aufgrund von Kindern meistens in Teilzeit arbeiten, leider und aufgrund eben von Strukturen, die in Deutschland noch nicht so reibungslos funktionieren, alte Rollenbilder etc. hat ganz, ganz viele Gründe. Ist es aber tatsächlich so, dass Frauen eben weniger verdienen in ihrem Erwerbsleben? Wir haben eine Gender Pay Gap, die liegt ungefähr bei 18% unbereinigt und das kommt eben dadurch zustande, dass Frauen viel mehr unbezahlte Care-Arbeit machen. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, weshalb wir diese Checkliste machen, dass du weißt, was kommt auf dich zu, was solltest du vielleicht beachten, was sind irgendwie nochmal Themen, über die man generell nachdenken sollte, so im Kontext des Kindes, aber auch für die eigenen Finanzen. Und ich glaube, es ist nicht nur das Thema, sondern es gibt ja mittlerweile auch einige Studien, Jessie, die du ja auch kennst, die zeigen, dass es nicht nur das Gender Pay Gap eigentlich ist, sondern dass es noch viel, viel mehr ist, was Frauen oder insbesondere Mütter betrifft.
Genau, da habe ich auch ein paar Zahlen mitgebracht, weil tatsächlich ist es so, dass man spricht ja nicht nur von Gender Pay Gap, sondern auch von der Motherhood Lifetime Penalty. Das heißt eigentlich, Frauen und Männer haben ja die Gender Pay Gap, verdienen unterschiedlich. Aber wenn ein Kind dazu kommt, dann ist das Ganze noch viel schlimmer. Und zwar haben Mütter mit einem Kind durchschnittlich 40% weniger Gehalt in ihrem Leben bzw. Einkommen im Vergleich zu Frauen ohne Kinder. Und wenn sie drei oder mehr Kinder haben, dann steigt es sogar auf 70%. Und das Interessante ist, die Väter haben da eigentlich keinen Schaden, sondern profitieren eher davon, wenn sie Kinder bekommen. Das spiegelt sich auch in ihrem Gehalt und es steigt dann auch im Vergleich zu Männern, die keine Kinder haben.
Interessant. Also richtig, das finde ich nochmal eine richtig krasse Zahl. Vielleicht so, woher kommt es für euch, dass ihr nochmal einen Kontext habt? Man kann es sich ja vorstellen, aber wir haben drüber gesprochen. Man arbeitet halt tendenziell eher in Teilzeit, weil man nicht die Möglichkeit hat von Kinderbetreuung in dem Umfang, weil das vielleicht auch nicht so gerne gesehen wird in Deutschland etc. Aber das führt eben auch dazu, dass man tendenziell weniger befördert wird später oder in Teilzeit weniger befördert wird. Und wenn man keine Beförderung erhält, dann trägt es auch dazu bei, dass man natürlich nicht wieder die höhere Gehaltsstufe erreicht. Und deshalb ist diese Einbuße so riesig groß eigentlich, also Wahnsinn. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen und uns anschauen, was ist irgendwie wichtig vor der Geburt, dass ihr auch sensibilisiert seid. Und ich glaube, wenn man die Checkliste durchgeht und so, dann kann man auf jeden Fall Kinder bekommen und trotzdem ein finanziell gutes Leben führen. Weil vielleicht so als Anfangsfrage, spontan, ich hatte letzte Woche einen Vortrag und dann hat eine Dame im Publikum gefragt, ja, wenn sie jetzt Kinder bekommt, aufgrund all dieser Thematiken wie Motherhood Lifetime Penalty oder auch Gender Pay Gap, alles, was damit zusammenhängt, sollte man eigentlich gar keine Kinder bekommen, wenn man seine Finanzen in den Vordergrund stellt. Und vielleicht einfach mal so als Frage an dich, wie siehst du das? Würdest du sagen, so Kinder machen arm oder man sollte keine Kinder bekommen, wenn man finanziell erfolgreich sein möchte? Es ist eine harte Frage ja auch, aber ich fand diese Aussage sehr krass von ihr und habe dann so gedacht, irgendwo hat sie recht, aber irgendwo auch nicht. Also das Leben dreht sich ja nicht nur um Geld.
Genau, das Leben dreht sich nicht nur um Geld. Und ich glaube, man sollte die Entscheidung, ob man Kinder bekommt, nicht aufgrund von finanziellen Faktoren treffen. Natürlich spielt finanzielle Sicherheit eine Rolle. Aber ganz ehrlich, bei uns hat sich die Frage nicht gestellt, haben wir genug Geld für ein Kind? Also es war nicht der ausschlaggebende Faktor, dass wir dann sagen, okay, wir haben genug Geld, wir fangen jetzt an mit der Kinderplanung, sondern da spielen auch ganz andere Faktoren mit ein. Aber ich würde nicht sagen, dass man keine Kinder bekommen soll aufgrund der finanziellen Situation oder dass man halt finanziell erfolgreich sein will. Weil einfach, wenn wir jetzt so anfangen, dann werden wir ja nie irgendwie was ändern. Also es bleibt dann für immer so, in der Gesellschaft ändert sich nichts, wenn man wirklich mit solchen Beispielen immer vorangeht. Ja. Das heißt, nur die Reichen werden reicher, weil sie keine Kinder bekommen und die anderen, also wer würde dann noch Kinder bekommen, dann würden ja auch die Ärmeren keine Kinder bekommen, weil sie auch die Hoffnung haben, irgendwie finanziell mehr Geld zu haben oder mehr zur Verfügung zu haben. Ich glaube, man sollte eher in der Gesellschaft versuchen, was zu ändern und weniger
an dem Geld.
Genau, weniger an dem Geldthema.
Ja, deshalb eben, glaube ich, mit der Checkliste ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, vorbereitet reinzugehen, um trotzdem auch finanziell immer gut ausgerüstet zu sein in jeder Lebenslage, weil das ja eher so ein Mittel zum Zweck sein sollte, hoffe ich, für alle, die
jetzt. Und vieles ändert sich ja jetzt auch schon. Also es ändert sich zwar langsam, aber es gibt ja auch immer mehr Frauen, die berufstätig sind und Kinder haben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, was man dann den Kindern mitgibt einfach, dass man zeigt, es geht auch anders.
Dann würde ich sagen, starten wir mit dem allerersten Punkt. Und zwar Punkt Nummer 1, sich erstmal einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen. Hilft nicht nur, wenn man Single ist und mit seinen Finanzen gerade durchstartet, sondern eben auch, wenn man in eine neue Situation kommt, wie es bei Jessie jetzt beispielsweise der Fall ist. Und vielleicht kannst du uns berichten, was habt ihr euch denn angeschaut, um mal diesen ersten Punkt zu überblicken und sich einen Überblick zu schaffen? Was kannst du anderen empfehlen?
Also der allererste Punkt, den ihr euch anschauen solltet, ist euer Einkommen, also euer gemeinsames Einkommen. Und zwar nicht nur euer, sondern auch das von eurem Partner oder Partnerin. Wie viel verdient ihr? Weil das ist ganz wichtig, seit dem 1. April ist die Einkommensgrenze bei 175.000 Euro. Das heißt, dass ihr, wenn ihr drüber seid, kein Elterngeld bekommt. Also das bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, vielleicht auch noch ganz wichtig, vom letzten Jahr. Das ist ein wichtiger Punkt, einfach damit ihr schon mal besser planen könnt, falls ihr dann überhaupt Elterngeld bekommt oder eben kein Elterngeld bekommt. Und dann solltet ihr euch auch Gedanken machen, wer geht in Elternzeit, da gibt es verschiedene Sachen, könnt ihr euch dann anschauen, müsst ihr gemeinsam entscheiden und versucht es so gleichberechtigt wie möglich zu gestalten. Aber natürlich,
wie macht ihr das?
Wir teilen das tatsächlich, Hälfte, Hälfte, 7-7. Dann schauen wir auch noch ein bisschen mit Urlaubsabbau etc., kommen da ein bisschen mehr zusammen, aber so im Schnitt muss jeder für sich entscheiden, wie das geht. Also da gibt es verschiedene Modelle. Man kann noch 2 Jahre daheim bleiben, kriegt man ein bisschen weniger Elterngeld.
Ja.
Aber ja, das ist so das Modell, was wir zumindest planen. Mhm. Schauen wir mal, wie es kommt, wenn es kommt.
Ja.
Zweiter Punkt. Natürlich habt ihr Einnahmen, aber ihr habt auch Ausgaben. Und gerade so eine Baby-Erstausstattung, bei uns ist das erste Kind, kann richtig gut ins Geld gehen. Und wenn man sich da noch von dem ganzen Marketing beeinflussen lässt, also Instagram weiß, dass ich schwanger bin, weil ich bekomme nur noch Baby-Werbung. Es ist unglaublich, wie viel die Sachen kosten. Da kann ich als Tipp geben, es muss nicht immer das Neueste sein. Ich glaube, das Kind braucht auch am Anfang tatsächlich gar nicht so viel. Mhm. Man soll sich auf bestimmte Punkte einfach beschränken.
Ja.
So haben wir das für uns geplant. Und wir haben auch im Umkreis viele Personen schon mit Kindern.
Mhm.
Und da dankenswerterweise bekommen wir auch einiges. Und deshalb, wir sind da eigentlich ganz gut dabei. Also mit den Ausgaben schaut einfach, was im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Und ihr müsst nicht alles neu kaufen, auch wenn es das erste Kind ist. Ich glaube, das merkt das Kind nicht.
Ja, es ist so krass, weil ich das ja auch im Freundeskreis mitbekomme. Ich glaube, manche kommen dann halt in diesen Modus rein und nur das Allerbeste fürs Kind. Und viele assoziieren halt teuer gleich das Beste. Aber es ist halt in der Regel Marketing, genauso wie es bei uns bei anderen Sachen auch viel Marketing ist, sich davon ein bisschen zu lösen und frei zu machen, macht auch wieder irgendwie diese Ausgabenseite etwas reduzierter oder man gibt halt nicht so einfach in den Emotionen heraus Geld aus, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, man sollte sich auch bewusst sein, man kauft zum Beispiel einen Kinderwagen, kein Auto. Ja. Also die Preise vom Kinderwagen sind teilweise echt wie ein Gebrauchtwagen. Deshalb auch da einfach Vorsicht, kauft euch das, was ihr euch leisten könnt und was ihr wirklich braucht. Das kann ich als Punkt mitgeben, das ist sehr wichtig.
Ja.
Als dritten Punkt vielleicht noch ist natürlich, man beginnt eine neue Lebensphase und es ist alles sehr spannend, super emotional und man macht sich viele Gedanken. Es ist aber auch einfach wichtig, dass ihr euch über eure Finanzen im Klaren seid, dass ihr da auch ehrlich zu euch seid, macht wirklich eine Checkliste, was habt ihr alles, eben was plant ihr auszugeben, was gibt ihr noch an anderen Ausgaben aus. Ihr werdet ja nicht nur eine Baby-Erstausstattung später haben, sondern auch so kontinuierliche Drogerieausgaben, Stichwort Windeln. Deshalb macht euch da auf jeden Fall Gedanken und eine finanzielle Sicherheit gibt euch, glaube ich, auch ganz viel, sodass diese emotionale Freude und Komponente nicht geschmälert wird, sondern einfach noch verstärkt, weil ihr wisst, ihr seid da gut aufgestellt.
Ja,
deshalb ist die Checkliste jetzt sehr gut.
Ja, du sagst auch einen wichtigen Punkt. Das ist ja auch so, wenn man keine Kinder erwartet, wenn ich einen Überblick habe und geplant habe, kann ich auch mit viel besserem Gewissen wieder Geld ausgeben, im Rahmen meines Budgets. Kommen wir zum zweiten Punkt unserer Checkliste. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, so, welche Leistungen bekomme ich vom Staat? Wir haben jetzt gerade mal drüber gesprochen. Elterngeld, habe ich Anspruch darauf, habe ich nicht? Was habe ich sonst irgendwie noch zu erwarten? Mutterschutz etc. Dass man das mal beantragt wahrscheinlich. Aber da kannst du uns aushelfen und sagen, Jessie, was kann man schon vorher beantragen? Was sollte man sich vorher anschauen? Und auf was habe ich überhaupt Anspruch?
Genau, zum einen gibt es da das Mutterschaftsgeld. Das beantragt man beim Arbeitgeber und bei der Krankenkasse. Geht ganz unkompliziert. Sollte man sich aber bewusst sein, dass man da auch einen Antrag stellen muss. Und das bekommt man 6 Wochen vor der Geburt. Also in der Zeit, da nicht arbeitet, aber Geld bekommt. Und dann eben bis 8 Wochen nach der Geburt, kommt aber immer auch drauf an, Mehrlingsgeburten etc. Da gibt es dann ein paar Punkte. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, Elterngeld. Da haben wir ja schon kurz im Intro drüber gesprochen. Das ist sehr wichtig. Da gibt es verschiedene Konstellationen, Elterngeld Plus, dann eben Partnerschaftsbonus und ihr könnt euch bis zu 3 Jahre Elternzeit nehmen. Ihr müsst dann schauen, welches Modell ihr am besten wollt. Da die Höhe des Elterngeldes unterscheidet sich, je nachdem, wie viel ihr netto verdient habt in den letzten 12 Monaten. Da könnt ihr das am besten mit dem Rechner ausrechnen. Das Maximalste, was ihr bekommen könnt, sind 1.800 Euro. Genau. Und da lohnt es sich, den Antrag schon vor der Geburt zumindest vorzubereiten, weil ihr könnt ihn erst nach der Geburt abschicken.
Ja.
Genau. Ja. Das Vorarbeit wichtig und es gibt auch einen guten Rechner, da könnt ihr euch nochmal alles ausprobieren, ob ihr eben die 900, also wenn ihr jetzt 1.800 Euro bekommen solltet, könnt ihr dann schauen, wie ihr die aufteilt mit dem Partner oder eben, dass ihr das alleine macht oder der Partner das alleine macht, dann könnt ihr da schauen, wie viele Monate und da wird euch dann auch immer ausgegraut, sobald der 1 Monat dann nicht mehr möglich ist.
Okay, ja, spannend. Den Rechner verlinken wir auf jeden Fall mal.
Genau.
In den Shownotes. Was ich auch gehört habe von vielen, die schon Elterngeld beantragt haben, dass es eigentlich, du sagst es ganz sinnvoll, es macht Sinn, diese Unterlagen vorher vorzubereiten, dass ihr es direkt abschicken könnt, weil man dann einfach andere Themen hat nach der Geburt, auf die man sich einstellen muss. Aber ich habe bei vielen auch gesehen, dass es bis zu 1 Jahr gedauert hat, bis man dieses Geld überhaupt überwiesen bekommen hat. Und das muss man auch erstmal überbrücken. Also ich glaube, man darf nicht direkt erwarten beim Elterngeld, dass man direkt, wenn man den Antrag abgesendet hat, einen Monat später das Geld auch auf dem Konto ist. Das heißt, du empfiehlst wahrscheinlich auch irgendwie, dass man ein paar Rücklagen hat, dass man das am Anfang überbrücken kann, oder?
Ja, schön wäre es, wenn es direkt kommen würde. Ja. Das kennt man noch aus Studentenzeiten im BAföG. Da musste man auch überbrücken.
Stimmt, ja.
Ja, bloß da war es ein bisschen schwieriger.
Ja.
Da hat man das ja...
Da hat man nicht so viel Notgroschen, sich ansparen können.
Genau. Jetzt würde ich auf jeden Fall empfehlen, wir haben auch einen Puffer auf der Seite, weil wir auch davon ausgehen, dass es länger dauert. Ja. Bei mir im Freundeskreis waren es im Schnitt so 3 bis 6 Monate, aber es ist halt von Region zu Region auch unterschiedlich.
Ja.
Deshalb auf jeden Fall
überbrücken.
Das Gleiche gilt auch für das Kindergeld.
Ja.
Da auch nicht erwarten, sobald ihr das Kind bekommt, dass ihr auch Kindergeld bekommt. Einfach so passiert in Deutschland gar nichts. Also auch erstmal beantragen. Mhm. Und aktuell sind es 250 Euro im Monat, aber die kommen dann auch erst später. Also auch da gibt es verschiedene. Bei uns war es auch im Schnitt so 3 bis 6 Monate im Freundeskreis, aber kann auch länger dauern.
Okay.
Ihr bekommt es zwar dann, aber rechnet nicht von Anfang an mit diesem Geld.
Ja, also ganz wichtig, Puffer.
Genau.
Sehr gut, okay. Das heißt, wir haben einmal eben das Mutterschaftsgeld, was man beantragen muss, Elterngeld, wenn man Elterngeld bekommt.
Genau.
Wenn ich über 175.000 zu versteuerndes Einkommen als Paar habe, kriege ich kein Elterngeld mehr. Also quasi das Jahr davor, vor der Geburt wird ja angerechnet dafür oder als Maßgabe dafür genommen. Und eben Kindergeld und Puffer einkalkulieren. Gibt es noch irgendwelche anderen Leistungen, die man vorher beantragen sollte oder irgendwas, auf was man Anspruch hat in Deutschland?
Vorher beantragen nicht. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Anträge alle vor der Geburt schon mal vorzubereiten, einfach weil man nicht weiß, wie fit man nach der Geburt ist, wie viel Schlaf man hat und auch man da wirklich solche Themen machen will. Ich glaube nicht. Deshalb nutzt die Zeit davor und macht das auch.
Just do it. Sehr gut. Cool. Dritter Punkt auf unserer Checkliste ist natürlich das Thema Krankenversicherung. Was gilt da, wenn mein Kind geboren wird? Ist es mitversichert oder nicht mitversichert? Muss ich irgendwie bei der Krankenkasse irgendwas melden? Was ist mit diesen ganzen Geburtsvorbereitungsthemen? Werden die übernommen? Werden die nicht übernommen? Was hast du da so für Erfahrungen und was sagst du, sollte man unbedingt als Checkliste mitnehmen, dass man das für sich durcharbeitet?
Also ein ganz wichtiger Punkt vielleicht vorab, weil ich bin gesetzlich versichert. Das heißt, da gibt es bestimmte Leistungen, die übernommen werden. Ich war schockiert, dass nur 3 Ultraschalltermine sind, weil ich dachte irgendwie, es wären viel mehr.
Ja.
Aber 3 Ultraschalltermine werden übernommen. Die anderen sind Zusatzleistungen, also muss man dann zahlen, wenn man die halt haben möchte. Das muss jeder für sich entscheiden.
Ja.
Und meine Krankenkasse bietet so ein Mutterkonto an, nennt sich das. Und da gibt es ein bestimmtes Budget. Ich glaube, das sind um die 400 Euro, wo man dann eben für extra Leistungen nochmal zurückbekommt.
Ja.
Bei diesem Mutterschaftskonto könnt ihr dann verschiedene Leistungen abrufen, wie zum Beispiel zusätzliche Ultraschalltermine oder eben den Toxoplasmose-Test.
Ja.
Da gibt es dann auch verschiedene Kurse,
Schwangerschafts-Yoga,
wenn ihr das machen wollt.
Ja.
Geburtsvorbereitungskurs wird bei meiner Krankenkasse übernommen.
Sehr.
Aber der Partner, wenn der mit dabei ist, der muss dann schauen, ob seine Krankenkasse das übernimmt.
Okay. Mhm.
Genau, das ist auch so zum Beispiel noch ein Punkt. Also man kann da schon auch... Es gibt viele zusätzliche Tests, die man beim Frauenarzt machen kann, die zusätzlich kosten, aber eben ein paar kann man einreichen. Da würde ich mich auf jeden Fall davor informieren, wie das bei eurer Krankenkasse ist, falls ihr gesetzlich krankenversichert seid.
Ja, da habe ich noch einen Tipp für euch. Es ist nämlich tatsächlich sehr unterschiedlich von gesetzlicher Krankenversicherung zu gesetzlicher Krankenversicherung, dass ihr euch das mal anschaut. Wir haben nämlich auch einen Rechner, den verlinke ich hier in den Shownotes und auch nochmal im Video unten in Kooperation mit Kassenkompass, wo ihr als Frau auch quasi nochmal einen separaten Rechner habt und wirklich vergleichen könnt, in welcher Lebensphase bin ich, stehe ich irgendwie von der Geburt oder plane auch Kinder, weil auch da zum Beispiel dieses ganze Thema künstliche Befruchtung wird nicht von jeder Krankenkasse gleich übernommen, wie jetzt bei einer anderen Krankenkasse. Also manche übernehmen es, manche überhaupt nicht, manche bis 10.000 Euro und so. Deshalb guckt euch das auf jeden Fall an, weil allein dadurch hat man ja schon Geld gespart oder kann halt sowas nutzen, weil wenn man viel dann wieder privat zahlen muss, wäre es schade drum, weil ja klar, der Zusatzbeitrag unterscheidet sich bei den Krankenkassen, aber auch die Leistungen etwas zumindest für Frauen. Oder genauso, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ich bin gar nicht in der Kinderplanung, sondern ich habe irgendwie chronische Krankheiten wie Endometriose oder bin in den Wechseljahren oder so, auch da gibt es tatsächlich viele Unterschiede. Deshalb vergleicht da auf jeden Fall.
Genau, sehr guter Punkt.
Ja.
Und wenn das Kind dann nämlich da ist, da mein Partner auch gesetzlich versichert ist, wird das Kind ja über uns familienversichert oder über einen Elternteil von uns? Und wie ist es, wenn das nicht der Fall ist, wenn zum Beispiel einer von uns privat versichert wäre?
Genau, dann muss das Kind auch privat versichert werden, wenn einer privat versichert ist. Und da ist es so, dass das Kind halt quasi zu Beginn meistens im Tarif einfach mitversichert ist, aber dann auch einen eigenen Beitrag bezahlt. Also zusätzlich zu dem Beitrag, den man selber in die private Krankenversicherung zahlt, man noch einen Beitrag fürs Kind hat. Je nachdem, wie alt das Kind ist, sind das irgendwie 200 bis 300 Euro im Monat, die man dann quasi noch für das Kind in die private Krankenversicherung bezahlt. Familienversichert kann es nur werden, wenn quasi beide Partner auf jeden Fall in die gesetzliche Krankenversicherung einbezahlen. Und wenn du jetzt privat versichert wirst und wieder wechseln würdest, dann würde das gehen. Aber wenn einer der Partner privat versichert ist, dann wird das Kind auch privat versichert.
Okay. Das ist auch gut zu wissen für diejenigen, die jetzt nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind.
Ja. Muss man denn vorher das irgendwie anmelden oder wenn das Kind kommt, weiß die Krankenkasse schon Bescheid?
Das, gute Frage.
Ja. Okay, das ist noch rauszufinden. Da bin ich mir tatsächlich nämlich auch nicht sicher, aber genau.
Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher. Also ich weiß, dass ich mit meiner Krankenkasse sowieso wegen diesem Mutterschaftskonto sprechen musste. Also die wissen, dass ein Kind kommt. Aber ich denke, wenn beide Partner auch in unterschiedlichen Krankenversicherungen sind, muss man sich ja dafür entscheiden, bei welchem Elternteil das Kind versichert ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass man auch das melden muss.
Ja.
Aber das können wir sonst in den Shownotes nochmal.
Ja, packen wir sonst einfach mit nach.
Genau, ich habe noch einen spannenden Fakt mitgebracht. Und zwar habe ich geschaut, wie viel kostet denn ein Kind bis zur Volljährigkeit. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, deshalb schaut euch da vielleicht auch die Ranges an. Ich habe da jetzt ein Kind kann bis zur Volljährigkeit 150.000 Euro kosten. Ja, das ist schon viel. Also das sprengt nochmal die Baby-Erstausstattung. Das ist einiges mehr. Und da finde ich es ganz wichtig zu wissen, dass ja, jetzt geht's uns beiden gut. Und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt, aber man kann ja nie wissen. Und ein Verdienstausfall bei meinem Partner oder mir, das wäre schon einiges an Gehaltseinbußen, die wir dann haben, oder auch sehr viel Geld würde uns einfach fehlen. Und wie können wir da am besten vorsorgen? Weil ich finde, sowas muss man auch mitdenken.
Ja, voll. Also deshalb auch haben wir diesen Punkt mit eingebaut in der Checkliste. Punkt Nummer 4, den ihr unbedingt machen solltet, ist eure Absicherung zu checken und eure Versicherung zu checken. Wir machen dazu noch eine gesonderte Podcast-Folge, wo wir wirklich ins Detail gehen, auch Versicherung für Kinder. Aber erstmal für euch, was ist megamäßig wichtig? Du hast es gesagt, Einkommensausfall. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, meine Familie vielleicht auch abhängig ist von dem Einkommen, weil ein Elternteil in Elternzeit noch ist. Oder man weiß ja auch nie, hat man irgendwie, ja, hat das Kind Krankheiten, mit denen es auf die Welt kommt oder so? Hoffentlich nicht. Aber wenn man dafür sorgen muss, dann ist es schon nochmal was anderes, als wenn man nur für sich alleine sorgt. Und da ist eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung super, super wichtig. Wenn man abhängig ist von seiner Arbeitskraft, um seine Einnahmen zu erzielen, kümmert euch darum. Ja, vor der Geburt ist der last chance so quasi. Klar, wenn ihr ein Kind habt, dann gibt's immer noch die Option, aber macht es vorher, weil Jessie hat es vorhin auch schon gesagt, wenn ihr in diesem Babymodus drin seid, habt ihr andere Themen, die irgendwie auf euch zukommen, insbesondere beim ersten Kind, wo man erstmal sich andere Gedanken irgendwie machen muss. Deshalb schaut euch das an. Wenn ihr eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung habt, dann schaut euch auch die Nachversicherungsoptionen an. Ganz wichtig, weil man hat vielleicht, wenn man Single war, was abgesichert, ein Einkommen abgesichert, eine Rente, die man eben daraus bezahlt bekommt, die vielleicht nicht ganz so hoch ist. Und du hast es gerade gesagt, ein Kind kostet Geld. Das Kind ist abhängig von den Einnahmen der Eltern. Das heißt, wenn ihr ein Kind bekommt, dass ihr das nochmal aufstockt. Und das geht in der Regel über die Nachversicherungsoption, dass man ohne neue Gesundheitsfragen in der BU einfach aufstockt. meistens um 500 Euro als ein Beispielschritt, indem man einfach nachweist, dass man ein Kind bekommen hat. Und das geht, achtet da auch drauf bitte, weil wir hatten das Thema auch schon mit dem einen oder anderen Kunden, dass ihr die Fristen einhaltet. Das geht nämlich nicht grenzenlos, dass ihr sagt, hey, ich habe vor 6 Jahren ein Kind bekommen, lass mal hier 500 Euro nachversichern oder neue Gesundheitsfragen. Nee, das ist zeitlich begrenzt. Meistens sind es 12 Monate. Kann aber auch 6 Monate sein, je nachdem, was ihr für einen Tarif habt. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dann Punkt Nummer 2 bei der Absicherung für euch, Einkommensabsicherung etc., ist natürlich die Risikolebensversicherung. Wenn man insbesondere zum Beispiel Kredite am Laufen hat, in einem Eigenheim wohnt, wäre es natürlich total fatal, wenn einer der Partner verstirbt und man muss dann sofort irgendwie ausziehen, weil man den Kredit gar nicht mehr stemmen kann. So schnell kriegt man leider auch kein Haus verkauft. Und eine Risikolebensversicherung sichert da einfach so ein bisschen dieses Finanzielle ab. Natürlich, der emotionale Schaden kann nie abgesichert werden. Aber das ist auf jeden Fall eine Option. Man kann auch als Elternteil das auf Gegenseitigkeit machen. Wenn man verheiratet ist, hat man dadurch ein paar Steuervorteile, wenn es zu dem Fall kommen sollte, was halt quasi so Erbschaftssteuer etc. angeht.
Weil du gerade von Risikolebensversicherung gesprochen hast, gibt es da denn so eine Summe, die man absichern sollte? Ich weiß, bei der BU gibt es so eine Faustregel. Gibt es bei Risikolebensversicherung auch sowas?
Ja, also 3 bis 5 Jahre Jahresgehälter, sag ich mal, die man absichert, wenn man irgendwie das macht, unabhängig von einem Kredit. Und wenn man natürlich einen Immobilienkredit am Laufen hat, dann würde ich den auch absichern, wenn man den Partner irgendwie nicht quasi bei null stehen lassen möchte. Und da kann man auch fallende Summen wählen. Also sprich, das an den Kredit so ein bisschen koppeln, dass mit der Tilgung sozusagen auch die Summe sinkt und dadurch sinkt natürlich auch den Beitrag, den ihr dafür bezahlen müsst. Und eben trotzdem würde ich so einen Puffer dann noch mit reinrechnen, wenn man die Absicherung macht, wenn man halt einen Immobilienkredit am Laufen hat. Dann Haftpflichtversicherung. Wenn ihr als Partner gemeinsam wohnt, habt ihr hoffentlich eine gemeinsame private Haftpflichtversicherung. Dann könnt ihr zwar gegenseitige Schäden nicht mehr gültig machen, aber ihr zahlt weniger dafür. Und das ist in dem Sinne eine Familienversicherung. Das heißt, wenn euer Kind geboren wird, kann und wird es dort mitversichert. Was ganz wichtig ist, was ihr vielleicht checken solltet im Rahmen dieser Checkliste, ist, ob deliktfähige und deliktunfähige Kinder auch mitversichert sind. Deliktunfähig bezeichnet alles, wo man unter 7 Jahre ist. Wenn man da nämlich einen Schaden jemandem zufügt, dann ist der in der Regel nicht mitversichert, weil das Kind halt noch deliktunfähig ist in dem Sinne. Wenn man das noch mit drin haben will, kann man das nachrüsten bei seiner privaten Haftpflichtversicherung oder man wechselt die halt irgendwie. Finde ich ganz nett, wenn man darauf achtet, weil ich glaube, so ein Baby kann jetzt noch nicht so viel kaputt machen. Aber wenn dann man 2 Jahre ist, man ist irgendwie bei Freunden, irgendwas total Teures geht kaputt und dann ist es auch irgendwie schwierig, dann das Verhältnis so untereinander. Und wenn man diese private Haftpflicht hat, wo dann das deliktunfähige Kind mitversichert ist, dann ist es irgendwie kein Stress. Dann gibt man es an die private Haftpflichtversicherung. Das gibt kein Bad Blood irgendwie.
Sehr sinnvoller Tipp. Ja. Muss es bei mir auch noch nachschauen.
Ja, genau. Also ich glaube, das kann man noch machen, wenn das Baby dann da ist, wenn man dran denkt. Aber wenn man es vorher schon erledigt hat, dann weiß man irgendwie, man ist da vollumfänglich abgesichert. Dann andere Themen, die ich mir anschauen würde, das würde ich aber machen, wenn das Kind da ist. Dazu machen wir eine gesonderte Podcast-Folge, sind natürlich, wie kann ich mein Kind nochmal zusätzlich gut absichern oder wenn ich langfristig irgendwie Hausfrau oder mich entscheide, Hausfrau zu sein, mit Unfallversicherung, Kinder-BU, Invaliditätsschutz, der irgendwie noch ganz wichtig ist. Darüber sprechen wir aber in der gesonderten Podcast-Folge, weil das was ist, was man auch nach der Geburt auf jeden Fall machen kann und das jetzt nicht unbedingt relevant ist vor der Geburt. Kommen wir zum vorletzten Punkt von unserer Checkliste. Und zwar ist es natürlich das Thema Altersvorsorge. Wir sind damit gestartet in die Podcast-Folge und haben ja drüber gesprochen. Motherhood, Lifetime Penalty, Gender Pay Gap, was für Auswirkungen es hat, dass Frauen eben tendenziell eher von Altersarmut betroffen sind. 49% weniger Rente bekommen Frauen im Vergleich zu Männern später in Deutschland, was echt eine krasse Hausnummer ist. Und deshalb haben wir das als Punkt hier noch mit reingenommen, weil was ich in der Praxis immer wieder sehe, ist, Kind kommt oder man nimmt Elternzeit, Altersvorsorge wird beitragsfrei gestellt, auf null geschaltet, ETF-Sparpläne nicht mehr weitergemacht, weil man hat ja nicht ausreichend. Ich kann es irgendwo verstehen, weil das Elterngeld vielleicht nicht so üppig ausfällt, weil man nicht so viele Ersparnisse hat, weil man andere Themen irgendwie hat. Aber es hat natürlich fatale Folgen. Und vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, was würdest du da machen oder was machst du, was hast du irgendwie geplant?
Genau, also ganz wichtiger Punkt, weil ich bin so aufgewachsen, dass quasi man sich unbedingt eine Immobilie als Eigenheim kaufen soll und das ist dann die spätere Rente. In dem Glauben bin ich aber nicht. Also ich glaube das nicht so. Vor allem breit gestreut, nie bereut, wenn du alles, die ganze Rente in einem Haus steckt. Und ich meine, das Haus muss ja auch irgendwie saniert werden. Ja. Irgendwann kaufst du vielleicht neu, aber das wird ja in 30 Jahren nicht mehr so einen Zustand haben. Deshalb ein ganz wichtiges Thema und ich finde es auch sehr wichtig, dass ich zuerst komme. Also ich will meine Altersvorsorge zuerst regeln, bevor mein Kind da ist, einfach weil ich nicht will, dass sie sich später Sorgen machen muss.
Ja, man sieht in der Praxis nämlich auch interessant, wenn ein Kind kommt, alle reduzieren diese Sparpläne, von denen ich vorher gesprochen habe. Aber manche kommen dann auch, ich will jetzt für mein Kind anlegen und reduziere mich auf null. Und ich denke dann immer so, was? Nein, don't do it. So, weil es ist halt richtig fatal, weil wenn ich später in Altersarmut lande, hat mein Kind auch nichts davon. Das verstehen nur viele Leute, glaube ich, nicht. Und denken dann direkt so, Rabenmutter, die macht nichts fürs Kind. Die legt kein Geld fürs Kind an, die spart nichts fürs Kind. Aber ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist.
Ja, ich glaube, viele haben auch den Weitblick gar nicht und denken dann einfach so, man lebt dann so im Jetzt und denkt so, ja, das Kind muss in so vielleicht 5 Jahren, will es Gitarrenstunden nehmen oder reiten lernen, ich weiß
Führerschein.
Nicht. Führerschein dann noch später und dass man dann für diese Sachen spart und denkt, okay, das Kind kommt zuerst, weil das Kind muss immer zuerst kommen. Aber dabei bedenkt man gar nicht, dass, wenn man auch so denkt, dass das Kind zuerst kommen sollte, dann sollte sich das Kind ja später nicht um deine Rente kümmern.
Ja.
Es sollte keine Angst haben, dass die Mutter oder der Vater plötzlich ohne nichts dastehen, weil sie nie vorgesorgt haben, weil sie das ganze Geld nur dem Kind gegeben haben.
Ja.
Und dann aus schlechtem Gewissen soll das Kind dann für die Rente gerade stehen. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall anfangen, für sich selbst vorzusorgen. Mhm. Sollte man auch davor klären.
Ja.
Spätestens, wenn man schon Kinder hat, spätestens jetzt. Und eben nicht nur für die Kinder investieren, sondern eben auch für sich. Und was ganz wichtig ist, man sollte das in der Partnerschaft ansprechen. Ja, wir wissen, dass irgendjemand in Elternzeit geht von den beiden Elternteilen. Meistens ist es die Frau, meistens geht sie auch länger als ein Jahr. Stand heute ist es statistisch noch so. Es kann sich natürlich ändern und sind jetzt nicht alle angesprochen.
Ja.
Aber man sollte es damit dem Partner regeln und nicht, dass man sagt, okay, hey, ich stelle jetzt alles beitragsfrei und der Partner spart schön für sich weiter, sondern man sollte wirklich gleichberechtigt an die Sache drangehen, weil Care-Arbeit ist auch Arbeit.
Ja.
Und nur weil man ein Elternteil daheim sitzt, kann das andere Elternteil Karriere machen.
Ja.
Deshalb sollte das auch bezahlt werden und auch mit der Rente berücksichtigt werden.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt. Und auch da haben wir zusammen darüber gesprochen. Würde ich auch, als ein ganz normales, neutrales Gespräch. Wir haben dann ein gemeinsames Konto.
Ja.
Und da hat dann jeder einen Betrag zur Verfügung, um eben für die Rente vorzusorgen.
Also ganz wichtiger Punkt. Nicht einfach auf null stellen, sondern mal mit einem Partner drüber sprechen, welche Möglichkeiten habe ich. Ich weiß, dass es bei manchen dann vom Geldbeutel her eng wird und niemand irgendwie was schafft zu sparen. Aber ihr müsst immer bedenken, derjenige, der arbeitet, zahlt ja weiter zumindest in die gesetzliche Rentenversicherung ein und ihr tut es nicht. Und irgendein kleiner Ausgleich muss irgendwie möglich sein oder man muss es irgendwie hinkriegen. Oder man sagt dann, okay, wenn beide wieder arbeiten, dann kriege ich von dem anderen Partner eine Einmalzahlung irgendwann oder das später irgendwie nochmal ausbezahlt. Aber es wirklich komplett zu lassen und zu denken, läuft schon irgendwie, ist fatal. Und vor allem fürs Kind auch fatal. Du hast es nämlich gesagt, wenn ich dann später im Pflegefall werde, dann sind ja Kinder zum Beispiel auch verpflichtet, wenn ich nicht ausreichend vorgesorgt habe, ab einem gewissen Einkommen auch dafür gerade zu stehen und das da mitzuwirken in Deutschland. Und das will man nicht. Eigentlich will man das ja eben nicht fürs Kind, weil da ist es vielleicht in der Blütezeit, wo es gerade selber eine Familie aufbaut. Deshalb ist es gar nicht egoistisch, erstmal da an sich zu denken und zu gucken, dass das alles irgendwie abgesichert ist, mit dem Partner drüber zu reden. Und wenn dann was übrig bleibt, dann kann man natürlich auch fürs Kind sparen. Gar kein Problem.
Ja.
aber es wird nicht dran sterben oder leiden.
Genau.
Wenn man es nicht tut.
Auf jeden Fall. Und gerade weil wir auch über Partnerschaft sprechen, das eine ist ja, wenn man verheiratet ist. Und ganz wichtig ist es auch, wenn man unverheiratet ist, dass man da auch irgendeinen Versorgungsausgleich trifft, weil man weiß nie, was passiert. Es muss ja nicht unbedingt jetzt eine Trennung sein, sondern es kann ja auch einfach was noch Schlimmeres passieren, Todesfall etc. Man sollte sich trotzdem irgendwie absichern und haben wir ja noch ganz viele Themen gehabt, die werden dann nächsten Podcast-Folge machen mit dem Thema Versicherung zum einen, aber spricht da mit eurem Partner. Wenn ihr zusammen ein Kind bekommt, dann könnt ihr auch über Finanzen sprechen.
Kommen wir zum letzten Punkt in der Checkliste, die wir euch unbedingt mitgeben möchten. Punkt Nummer 6, dass ihr euch Gedanken macht über Themen wie Vorsorgevollmacht, andere Vollmachten, die irgendwie wichtig sind. Denn während der Geburt kann natürlich was passieren. Danach hat man auch keine Zeit, so ein Papierkram zu erledigen. Und das ist einfach mega wichtig. Viele haben das nämlich gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht hat sie, was habt ihr euch vorher angeschaut? Was ist irgendwie wichtig? Was hast du schon erstellt oder ist bei dir in Bearbeitung?
Genau, also wir haben schon ein bisschen vor unserer Kinderplanung einen Notfallordner erstellt. Gerade auch für unverheiratete Paare nicht unrelevant, weil man eben sowas wie eine Patientenverfügung etc. sowas kommt mit der Heirat mit, aber davor hat dein Partner, deine Partnerin keine Rechte.
Ja.
Das heißt, sowas musst du erklären, vielleicht auch darüber sprechen, was möchte man haben, wenn im Fall der Fälle etwas passiert. Wir haben dann Ordner auch quasi, um uns gegenseitig abzusichern, aber auch anderen Familienangehörigen das zu erleichtern, falls mit uns was passieren sollte.
Ja.
Dann ist ein Testament wichtig, das wird jetzt bei uns im Freundeskreis auch vermehrt gemacht, eben gerade wenn man ein Kind hat, was passiert, wenn beiden Eltern teilen, was passiert.
Ja.
Man möchte nie davon ausgehen und ich wünsche es niemanden, aber es ist besser vorgesorgt zu haben und dann auch zu wissen, was passiert und dass auch die Wünsche berücksichtigt werden können. Deshalb sind da 2 Punkte, die man auf jeden Fall machen sollte. Testament und generell Notfallordner. Und da würde ich mich auch einfach beraten lassen und erstmal davor recherchieren, aber auf jeden Fall in eine Beratung gehen.
Genau. Und eine Sache, die ihr auch schon machen könnt und dann, wenn das Kind da ist, einfach ablegen könnt, ist diese Sorgerechtsverfügung. Weil viele wissen nicht, wenn beiden Elternteilen was zustößt, dann kommt das Kind nicht automatisch zu Oma, Opa oder zu Geschwistern etc., sondern es wird dann quasi von jemand Externem betreut und erst dann irgendwie entschieden im Verlauf, wer quasi das Sorgerecht für das Kind hat und bekommt. Und wenn ihr eine Sorgerechtsverfügung macht, dann weiß das Kind irgendwie erstmal, wo das hinkommt, kommt nicht direkt an einen externen Betreuer. Und auch hier, wie du gesagt hast, es wäre halt der Worst Case, wenn beiden Eltern irgendwas passiert, dass das Kind halt nicht zu denjenigen Menschen kommt, wo es hin soll. Deshalb kümmert euch darum. Also es ist ein, glaube ich, 2-Seiter, den man da einfach auch im Internet viele Vorlagen dafür findet, unterschreibt und auch in diesen Notfallordner am besten packt. Kommen wir zum Fazit. Wir haben über 6 Punkte gesprochen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Einmal das Thema Einnahmen und Ausgaben, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was habe ich, wie sieht es irgendwie finanziell aus. Dann auch das ganze Beantragen von den Leistungen als 2. Punkt, die euch zustehen, wie ein Kindergeld, gegebenenfalls Elterngeld, Mutterschaftsgeld, dass man daran denkt, schon alles vorbereitet, was man vorbereiten kann. Dann eben als 3. Punkt Thema Krankenkasse, euch das anschaut und guckt, was ist irgendwie mit inkludiert bei mir, wofür muss ich extra bezahlen, lohnt es sich vielleicht auch nochmal zu vergleichen und zu gucken, die Krankenkasse zu wechseln, wenn ich schon weiß, ich kriege ein Kind oder ich plane ein Kind. Punkt Nummer 4, dass ihr euch Gedanken macht über eure Absicherung, versicherungstechnisch. Was muss ich, was sollte ich anpassen? Brauche ich vielleicht was Neues wie eine Risikolebensversicherung? Muss ich bei der BU nachjustieren, dass ich da schon ins Gespräch gehe und daran denke? Dann Thema Nummer 5, Altersvorsorge. Schiebt das Thema nicht auf, pausiert es nicht, wenn ihr in Elternzeit seid, sondern versucht eine Lösung zu finden mit dem Partner gemeinsam, dass es eben nicht dazu kommt, dass ihr in Altersarmut endet und das wiederum Auswirkungen hat auf das Kind oder Auswirkungen haben kann. Möchte man einfach nicht. Und Punkt Nummer 6, kümmert euch um die wichtigen Unterlagen wie Testament und Sorgerechtsverfügung und eben alles andere, was in so einen Notfallordner gehört, Patientenverfügung etc. lass es zu Hause, das hat man dann einfach und dann ist man gut ausgerüstet. Ich weiß, es ist mega viel, kann vielleicht für viele auch sehr überfordernd sein, wenn man so viele Punkte auf einmal bekommt. Aber Schritt für Schritt, ihr habt ein bisschen Zeit, bis ein Kind geboren wird in der Regel, wenn es nicht zu Komplikationen kommt. Ich weiß nicht, allen geht es ja immer gut in der Schwangerschaft. Ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, was man schafft. Aber stresst euch damit nicht. Aber lasst es auch nicht ganz irgendwie unter den Teppich kehren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du auch einen persönlichen Tipp hast, den du mitgeben kannst, dass man sich um die Themen kümmert.
Geht vielleicht auch nicht davon aus, dass die Schwangerschaft die Blüte eures Lebens ist und ihr da den Schwangerschaftsglow habt und schiebt nicht alles auf den letzten Drücker. Mit der Zeit geht es euch vielleicht auch nicht mehr so gut, ihr seid nicht mehr so fit und dann wollt ihr andere Themen machen, eben wie die Baby-Erstausstattung. Deshalb, ihr habt, wenn ihr das bisschen später erfährt, sage ich trotzdem mal so gute 6-7 Monate Zeit, legt es nicht alles auf den letzten Monat. Ihr wisst ja auch nicht, manchmal kommt das Kind ein bisschen früher. Mhm. Deshalb macht euch wirklich davor Gedanken und kümmert euch um das Thema. Mir geht's besser damit. Ich weiß dann, dass ich abgesichert bin und das hat so auch eine Leichtigkeit dann.
Schön, das ist doch cool oder ein guter Ausblick. Ich hoffe auf jeden Fall, die Podcast-Folge mit Jessi hat euch gefallen und euch eine gute Checkliste mitgegeben, die ihr jetzt für euch selbst bearbeiten könnt. Wir freuen uns, wenn ihr unserem Video einen Thumbs up gebt und uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify mit euren Sternchen bewertet. Idealerweise mit 5 Sternchen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.